Es hatte geschneit und bei ihm hat es aber auch geschneit, damit er wach bleibt. Sein ganzes Gesicht war weiß. Er ist irgendwo gegen den Baum gefahren und meinte nur, wir müssen schnell den Reifen wechseln, hier sind Bären.
Moin Leute und herzlich willkommen bei ISBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs, ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei ISBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen.
Und zu Gast in der heutigen Folge ist Oliver Lüdecke, besser bekannt als Lüderbudde. Als Urgestein der Braunschweiger Drum-and-Bass-Szene und Resident-DJ des Brain Clubs dürfte er jedem in Braunschweig, der feiern geht, ein Begriff sein. Im nächsten Jahr feiert Lüderbudde sein 30-jähriges DJ-Jubiläum. Im Podcast hat er mir ein paar wilde Stories von Gigs im Ausland erzählt und erklärt, wie man es schafft, eine lebendige Subkultur wie die Drum-Bass-Szene in Braunschweig zu erschaffen. Also jetzt viel Spaß mit ISBS.
Warum bist du eigentlich in diese Drum-Bass-Szene reingeraten? Oder also was hat dich an Drum-Bass so begeistert ursprünglich?
Als ich das erste Mal weggegangen bin, war es witzigerweise, da war ich 13 oder sowas, glaube ich, da habe ich einen Tanzkurs gemacht bei Häusler, hier bei der Tanzschule in Braunschweig. Und die haben so eine Disco nachts. Und da war ich das erstmal weg. Da fand ich das Weggehen schon mal sehr aufregend. Das nachts weggehen, das war für mich sehr spannend.
Das Leonhardstraße ist das, die...
Genau. Genau. Und dann habe ich angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen. Und damals gab es noch gar keine elektronische Musik. Das war halt um die 80er, Ende 80er rum alles irgendwie. Und da habe ich dann viel gehört. Punkmusik, Metalmusik, klassische Musik, aber alles Instrumentalmusik. Und ich habe so viel Musik gehört, dass mir irgendwann diese Instrumente irgendwie auf den Sack gingen. Die haben mich total genervt und ich wollte was anderes hören, gar nicht von der Rhythmusstruktur und von den Melodien, aber von den Tönen an sich. Und als dann elektronische Musik aufkam, fand ich das enorm beeindruckend. Es gab ja früher auch schon so ein paar Leute, die experimentiert hatten, wie Kraftwerk oder Yellow und so. Aber als dann wirklich Techno aufkam, war für mich Techno zum ersten Mal ein ganz anderes Feld an Musik, einfach aufgrund der Instrumentierung der anderen, dass da mit Synthesizern gearbeitet wurde, dass das Sounds waren, die ich vorher nie gehört hatte und auch bei jedem Lied dann irgendwie anders klang. Dadurch bin ich zu Techno gekommen. Da gab es das Hanomag in Hannover, das alte Hanomag-Werk. Das war so, ich glaube, es gab in Deutschland nur 3 oder 4 Orte, wo Anfang der 90er überhaupt so Techno gefeiert wurde. Und einer war in Norddeutschland, das war das alte Hanomag-Werk. Und da waren aber so 10.000 bis 15.000 Personen jedes Wochenende, Donnerstag bis Sonntag bis Montag.
Ja krass, so eine alte Industriehalle dann. Ne?
Also, genau, eine alte Halle von den Hanomag-Werken. Mhm. Und die hatten dann immer 10 Floors oder so. Und ein Floor davon war Drum und Bass. Und da bin ich zum ersten Mal mit Drum und Bass in Kontakt gekommen. Hieß damals noch Jungle-Musik. Und ja, das hat mich nicht losgelassen. Das fand ich enorm aufregend, dazu zu tanzen. Bei Techno ist es relativ klar, wie man tanzt. Das ist ein typisch europäisch-deutscher Vierviertel-Beat, den kannst du klatschen. Wenn du eine Fernsehsendung guckst, ne, wenn geklatscht wird, wird immer so geklatscht. Es wird nie im Off oder sowas getankt, oder ein Zweidrittel oder so geklatscht. Und Drum und Bass war halt anders. Das war nicht gerade, das war gebrochen. Das fand ich aufregend zum Bewegen, zum Hören. Ja, und als ich dann ins Publikum geguckt habe und die Vielseitigkeit im Publikum gesehen habe, von ganz einfachen Menschen über sehr betuchte Menschen, Asiaten, Afrikaner, also alle Herkunftsländer irgendwie, und alle haben sich super verstanden. Ich habe noch nie so ein vielseitiges Publikum gesehen. Das hat mich stark beeindruckt und das habe ich bis heute, gibt mir das enorm viel Energie und die Lust, und Drum und Bass zu machen weiter.
Ja, ja, du hattest vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon gesagt, du wusstest sofort, dass du das hauptberuflich dann machen willst, auch als DJ. Dein erster Gig war 95, Wolfenbüttel. Ja, ganz genau. Kannst du dich daran noch erinnern?
Absolut, genau. Also ich hab immer schon unterschiedliche Musikrichtungen aufgelegt. Das Leben ist ja auch nie eine Einbahnstraße oder Mono, sondern ist mal schön, ist mal traurig, mal ein bisschen bitter, mal besonders schön, und entsprechend drücke ich das auch gern mit der Musik aus und habe auch immer schon unterschiedliche Musikprojekte unter unterschiedlichen Namen und auch Stile aufgelegt. Und der Gig, das war eine Goa-Party, und da habe ich Goa aufgelegt, Psychedelic Trance, und das war im Jugendzentrum, autonomen Jugendzentrum Wolfenbüttel war das. Und das war sehr aufregend irgendwie. Also das technische Mixen an sich, das Publikum, die eigene Musik, die man sehr gerne mag, also die eigenen Lieder, die man gerne hört, die war ja damals noch nicht von mir produziert, dann zu spielen. Ja, die Deko, es war alles sehr, sehr aufregend. Ich weiß auch noch genau, wie der Raum aussah, wie die Deko aussah. Ich habe mittlerweile aus Tausenden von Partys aufgelegt und ich kann mich an relativ wenige erinnern, aber an die kann ich mich noch sehr exakt erinnern, wie der Raum aufgebaut war, wie das DJ-Pult aussah. Da hing so ein Tarnnetz über uns, weil es damals so war, dass es nur auf die Musik ankam und nicht auf den DJ, was heute genau andersrum ist eigentlich leider. Ist ja auch ein Zeitgeist, wird sich wieder ändern, aber damals wurden häufig dann Tarnnetze vor die DJs gehangen, dass man die gar nicht so sieht und nicht alle dann bewusst jetzt auf den DJ schauen, sondern auf die Musik eher achten letzten Endes. Ja, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Habe ich mit meinem Kollegen Basti, Sebastian Gierke, mit dem ich das Motorgen Sound System über 20 Jahre hatte, dann damals aufgelegt, mit dem hatte ich auch zusammen gewohnt. Der hat mich auch mit zu Drum & Bass geführt. Ich hatte nämlich mehr Detroit Techno, Chicago House, ein bisschen Goa, ein bisschen Trip-Hop, das war so jazziger Trip-Hop damals, aufgelegt. Und er hatte die ersten Jungle Drum & Bass Sachen damals gekauft.
So, wie ist man an die rangekommen? Weil ich meine, früher gab es, es war ja wahrscheinlich noch auf Platten zum Auflegen.
Ausschließlich, dann, ne? Genau. Internet ja, gab es da so noch gar nicht.
Ja, wie ist man in Braunschweig an so einen Drum-Bass-Platten gekommen, wenn es diese Szene noch gar nicht gab? Ja. Bitte?
Es gab einen Schallplatten an, zwei später. Vielen, vielen Dank an Tom Holz, der arbeitet heute in einer Bank in Braunschweig. Falls er das hört, freue ich mich. Der hatte den ersten Plattenladen hier, der hieß Sweat Records. Und dann hatte Steffen einen zweiten Plattenladen, der hieß, glaube ich, Record Store. Die sind ein, zwei Mal umgezogen. Und kennst du die Kaffeetasse noch?
Das ist da hier Gördelinger Straße. Ne,
gewesen. Haarstudio, glaube ich, war das irgendwie.
Ich weiß, ja. Tim Lemke hat da, als er im Podcast hier mal war, auch drüber gesprochen. Das war früher so der Treffpunkt quasi für alle.
Treffpunkt für so ein paar hippe, damals Popper genannte Jugendliche irgendwie.
Ja, okay.
Und genau, und das war auch recht wild eigentlich, das Café. Und da war unten praktisch im Keller, hatte er einen Schallplattenladen, Tom, der dann Sweat Records hieß. Und da gab es dann ganz erwählt dann immer Schallplatten. Das war dann auch ein toller Treffpunkt, weil dann alle, die sich mit der Musik beschäftigt haben, hatten, mussten dahin. Und dann gab es immer einen Tag in der Woche, wo dann die neuesten Schallplatten aus England, wo Drum & Bass herkommt, ankamen, und da haben wir uns dann alle getroffen, uns um die Platten geprügelt nahezu und dann alle gemeinsam laut gehört und besprochen, und das war ein tolles Erlebnis und hat mich auch sehr beeinflusst, selber einen Schallplattenladen dann später aufzumachen hier in Braunschweig, als der dann weg war. Einfach aus dem Grund, weil es auch ein Treffpunkt ist für die Szene, wo dann ähnlich wie in Clubs, es ist ein Nährboden für Kreativität, für Austausch, für Zusammenkünfte. Und gerade das ist für eine Subkultur essentiell. Ohne solche Treffpunkte entsteht keine Subkultur. Und durch das Internet sind die mehr und mehr weggefallen. Und im Internet ist es doch ein bisschen oberflächlicher, als wenn man sich physisch trifft, wenn man sich in einem Schallplattenladen trifft oder im Club trifft beispielsweise. Das macht einen großen Unterschied aus.
Ja. Den gibt's nicht mehr, den Plattenladen, oder?
Den gibt's schon ganz lange nicht mehr. Der Tom Holz, der ist dann damals nach Ibiza gegangen. Hat da sein Glück versucht, auch mit einem Schallplattenladen. So.
Nee, ich meinte deinen jetzt.
Meine ich, nee, genau. Ich hatte den als allererstes, meinen Schallplattenladen. Warte mal, ich muss nachgucken, wie lange ich den hatte. Von 2004, ich glaube, bis 2012 oder so. Erst im Vibe, also da im Turm an der Gisela. Und zwar nur donnerstags für 3 Stunden. Immer wenn die neuen Schallplatten ankamen, habe ich Getränke ausgeschenkt. Gehörte damals noch Ulrich Schwanke und Joachim Berger, die Oka Cabana und Brain Club und so weiter gemacht hatten. Und da hatte ich dann den ersten. Und dann bin ich zu den Boardjunkies gezogen, in die Schlosspassage. Da hatte ich dann oben bei Mark Hausen, der sich ja unglaublich um die Skateboard-Szene kümmert. Ohne den wird es die Sorge in Braunschweig niemals geben. Großen Respekt und liebe Grüße. Da hatte ich oben meinen Schallplattenladen und dann bin ich mit ihm umgezogen zum Altstadtmarkt. Da hatte ich dann auch oben und unten einen Schallplattenladen in seinem Laden. Und dann bin ich zum Riptide, die auch sehr tolle Arbeit für die Subkultur in Braunschweig machen. Und habe dort dann das irgendwann mehr und mehr denen überlassen, habe meine Schallplatten denen überlassen, die Leute da überlassen. Und es hat mir einfach ein bisschen zu viel Zeit genommen, die ich gerne anders, also für Produktion, Auflegen, benutzen wollte letzten Endes. Zeit hat man dann nicht, die nimmt man sich. Und insofern habe ich dann genau den Plattenladen ein wenig weitergegeben, sozusagen in gute Hände.
Wie hat sich die, also diese Drum-Bass-Szene, die musste sich ja in Braunschweig erst entwickeln, da hast du ja auch einen sehr großen Anteil dran. Wie ist das passiert? Weil, also du hattest auch mal gegenüber der Braunschweiger Zeitung, einer Kollegin von mir darüber gesprochen, dass Braunschweig so eine heimliche Hauptstadt für Drum-Bass ist in Deutschland auch. Wie kommt das, dass jetzt gerade ausgerechnet in Braunschweig das so eine Resonanz erfahren hat? Was würdest du sagen?
Das hängt immer mit den Menschen zu tun, die Arbeit da reinstecken. Das sieht man auch, wenn man in Deutschland sich umschaut. Es ist nicht die Größe der Stadt oder wie viele Jugendliche dort leben, die potenziell weggehen könnten, sondern es sind immer die Personen, die sich darum kümmern, die was machen, die aktiv sind. Und da hängt es dann ab, ob du das als Hobby betreibst oder hauptberuflich. Und ich war nicht der Erste. Es gab vor mir jemanden, der hieß Jeff Smart, der ist dann nach Dresden gezogen. Der hat im Napoleon Anfang der 90er, Napoleon war ein ganz kleiner Laden beim Staatstheater damals. Ich glaube, eine Tanzfläche, wo 20 Leute drauf gepasst hatten, waren das 30. Da durfte ich noch gar nicht rein irgendwie. Jetzt war ich da, aber durfte gar nicht rein offiziell. Und der hat, ich glaube, 5, 6, 7 Drum und Bass Partys auf jeden Fall gemacht. Das war der allererste, der in Braunschweig so einen Sound gemacht hat. Ja, und dann kam ich auch schon und ich habe das dann angefangen. 96 hatte ich die erste Drum and Bass Party im Brain Club. Das war gleich eine Resident-Veranstaltung, die ich hatte, und zwar jeden Mittwoch zusammen mit Basti. Die haben wir Brainstorm genannt. Da haben wir dann ganz viel Fernsehapparate irgendwie reingeschleppt, Videorekorder, haben dann mit dem Mischpult immer Videos gemischt nebenbei, haben Stühle auf die Tanzfläche gestellt, dass die Leute dann halt auch sich die Videos angucken, und hatten dann Ausstellungen dort und haben auch sehr verrückte Musik gespielt, also gar nicht Sachen zum Tanzen unbedingt. Drum und Bass lief da unter ferner Liefen noch teilweise mit, und haben das eher als so eine Art Kunstprojekt gesehen immer. Und ich habe aber nie aufgehört. Ich habe das bis heute als Veranstalter, als DJ in Braunschweig weitergemacht. 2 Veranstaltungen pro Monat. Und da baut sich dann natürlich eine Szene auf. Also die Generationen ändern sich. Früher sind die 4 bis 5 Jahre feiern gegangen. Heute sind das eher 2 bis 3 Jahre leider. Das ist alles sehr viel schnelllebiger geworden. Veränderung ist gut, aber zu schnell ist häufig schwierig, weil es viel abhängt. Entstanden ist dadurch natürlich eine konstante Szene, die es so in kaum anderen Städten in Deutschland gibt. Es gibt in Bremen und in Mannheim gab es welche, die das seit Mitte der 90er bis heute hauptberuflich durchgezogen haben. Das bedeutet auch, dass es konstant Veranstaltungen gibt. Gab natürlich auch in Braunschweig und gibt bis heute noch welche, die gerne andere auch Veranstaltungen gemacht haben. Aber die haben das alle immer als Hobby und nebenbei gemacht. Das ist total gut und für die Szene auch interessant. Aber um wirklich einen festen Kern und so eine große Szene und auch diese Bookings zu bekommen, da muss man dauerhaft am Ball bleiben. Und das geht einfach nicht als Hobby, das muss man hauptberuflich machen. Und sowohl dann über mein Magazin als auch über den Plattenladen.
Headliner-Magazin hatten wir genau vor der Folge drüber gesprochen, das war genau.
Genau.
Drum Bass und Street Art Magazin.
War das größte Bassmusik- und Street Art Magazin in deutscher Sprache, genau.
Mhm.
Und da habe ich natürlich sehr viele Kontakte bekommen durch das Label als Produzent, durch den Laden. Das ist in der kompletten Musikindustrie, hast du da irgendwo mal den Fuß in der Tür. Das heißt, man lernt viele Künstler kennen und kann dann auch, man kriegt irgendwann ein Gefühl dafür, dass der vielleicht bald durchstarten wird, und dann versuchst du den davor noch zu buchen, und dann kriegt man Leute, die man sich sonst überhaupt nicht leisten kann in so einem kleinen Club irgendwie. Und entsprechend kommen dann auch welche aus anderen Städten natürlich in deine Stadt, weil es dann nicht nur Locals sind, die dort auflegen, sondern bekanntere, überregional bekannte, international bekannte Künstler. Und einfach, wenn dann die Mutter ihrer Tochter erzählt, ich habe damals auch schon zu Little Buddha im Brain Club getanzt, wo du jetzt feiern gehst, dann schließt sich natürlich ein Kreis über Generationen, der dann auch mich dazu geführt hat, dann auch mal irgendwann Drum and Bass Hauptstadt irgendwie aus Spaß zu sagen, weil einfach nicht nur in ganz Deutschland alle den Brain Club und Braunschweig als Drum and Bass Stadt kennen, durch die Konstanz, die hier an den Tag gelegt wurde, sondern auch international. Wenn du große, bekannte englische Künstler fragst nach Deutschland, die werden dir fast alle sagen können, Braunschweig, Brain Club, mein Name, kennen die, das ist ja geschuldet der der langjährigen verrückten Arbeit irgendwie jetzt über 29 Jahre, die ich mache, genau.
Ja, eine der sehr bekannten Partyformate, die ja die meisten in der Szene auf jeden Fall kennen werden, ist auch die Drum Bass Bundesliga. Mhm. Das ist ja ein sehr ungewöhnliches Konzept jetzt mal für eine Party, weil sie treten ja quasi zwei DJ-Teams irgendwie gegeneinander an. Also, oder kannst du das Konzept mal erklären, wie ihr darauf gekommen seid und damals?
Gerne. Ich hatte in Wuppertal studiert nebenbei, Diplom-Tontechnik, kam wieder, das war dann 2002 und wollte hier eine neue Reihe anfangen, mit der ich Menschen begeistere und hatte mir dann einfach sehr einfach überlegt, womit zieht man Leute. Die einfachste Methode ist irgendwie mit Sex, aber Hedonismus in Braunschweig, das ist schwierig, das geht vielleicht in Berlin. Braunschweig ist dann doch ein bisschen zu dolle Kleinstadt. Ich fand es dann auch ein bisschen zu langweilig und ausgelatscht, wenn man es nicht richtig angeht. Und das Zweite, dachte ich mir, in Deutschland, was am allgemeinen die meisten Leute irgendwie anspricht, ist Fußball. Und dann kam einfach der Gedanke, wie verbinde ich Fußball mit meiner Musikrichtung und Veranstaltung? Und ich habe auch sehr viel in der Reggae- und Dancehall-Szene mich bewegt und in der Hip-Hop-Szene. Und dort gibt es Clashes, wo dann zwei Soundsystems oder zwei MCs gegeneinander antreten und sich battlen. Was entstanden ist häufig daraus, um Fäden, die es gab zwischen konkurrierenden Gegenden oder Gangs oder sowas, versucht friedlich beizulegen. Daraus ist dieser Gedanke mal entstanden, irgendwie aus den USA, aus Jamaica. Und ich fand dieses Clash-Format immer schon sehr interessant, was ja jetzt auch in Deutschland beispielsweise vergleichbar ist, kommerziell gesehen, mit diesen Castingshows beispielsweise, irgendwie Musik-Castingshows oder sowas. Da wird auch letzten Endes nichts anderes gemacht als geclashed, nur wird es anders aufgearbeitet irgendwie. Und mit der Bundesliga dachte ich mir, dann kann man, wie es praktisch eine Fußball-Bundesliga gibt, eine Drum-and-Bass-Bundesliga machen, in dem einfach dann die Städte, in denen aktive Drum-and-Bass-Künstler leben, die auch bundesweit bekannt sind, ein Team stellen, sich einen Teamnamen geben, das dann jeweils ein DJ und ein MC, um unsere Musik auch zu repräsentieren, was sie eigentlich darstellen soll. Also auch lyrisch und instrumental sich zusammentun und dann gegen ein anderes antreten. Das hat dann für das Publikum diesen Wettbewerbsgedanken, den es nochmal sehr viel interessanter macht, um wegzugehen und sich das anzuschauen. Früher war es auch so, dass viele weggegangen sind und wenn man sie im Nachhinein nach der Musik gefragt hat, habe ich die Antwort bekommen, die Drogen waren gut. Und das fand ich sehr, das hat mich ein bisschen demotiviert und ich wollte, dass sie auch mehr auf die Musik hören. Und dieses Wettbewerbformat hat natürlich dazu geführt, dass die Leute dann auch, die aus Dresden machen die Musik, die machen jetzt die Musik, die fand ich besser, die fand ich gut. Sie haben automatisch mehr auf die Qualität der Musik gehört. Die ersten zwei Saisons seit 2002 hatte ich so, dass jede Mannschaft gegen jede gespielt hat, aber das war vom Aufwand einfach viel zu groß, weil ich dann 60 Partys organisieren musste und wenn dann Köln gegen Duisburg gespielt hat, das war auch finanziell einfach, da habe ich drauf gezahlt, das war am transparentesten in der Kommunikation, war aber leider nicht so umsetzbar ohne einen Sponsor, Sponsor gab es nicht. Und dann habe ich das Format geändert, insofern, dass jetzt jede Mannschaft einzeln spielt und in 5 Kategorien bewertet wird. Die spielen einmal in Braunschweig, das ist ihr Auswärtsspiel, und dann zu Hause, das ist ihr Heimspiel. Dann gibt's die Kategorien Selection, also was gespielt wird, Mixing, wie es gespielt wird, das Technische. MC, also was der Mensch am Mikrofon sagt. Da haben wir sowas, Rewind heißt eigentlich, dass man das Lied zurückdreht und nochmal spielt. Das haben wir dann Wiederholung genannt, wie es im Fußball ist. Und auch dieses ganze Fußballvokabular haben wir dann angefangen, damit reinzunehmen. Dann Performance, das ist sowas wie, dass die sich Trikots machen, Fahnen haben im Publikum mit eigenen Fans und so. Und Rausch, umso betrunkener, umso mehr Punkte. Und die 5 Punkte, die 5 Kategorien, da kriegen wir Punkte, dann wird das in eine Tabelle eingetragen und die beiden besten Mannschaften der Saison spielen am Ende im Finale gegeneinander direkt.
Wer vergibt die Punkte?
Das macht eine Jury, die aus 4 Personen immer besteht sozusagen. Mhm. Und ja, dann im Finale spielen die gegeneinander und da entscheidet das Publikum. Da gibt es dann erst DJ gegen DJ, da entscheidet direkt nach den 15 Minuten jeweils das Publikum, wer besser war. Dann DJ mit MC gegen DJ mit MC und danach MC a cappella, also ohne ein Beat, wo die dann aufeinander eingehen müssen, jeder zweimal eine Minute. Und dann wird der Pokal an den Meister übergeben. Ist jetzt die aktuell die 21. Saison, in der das läuft. Und bei den Drum and Bass Awards, die es gibt, haben wir in Deutschland auch für die beste Event-Serie mit der Drum and Bass Bundesliga, seitdem es die gibt, bis jetzt jedes Jahr den ersten Platz abgeräumt. Witzigerweise. Ja. Und das ist auch mein einziges Tattoo, was ich mir mal hab machen lassen dann. Da habe ich einen Lifetime Award gewonnen und ich hatte im Vorhinein gesagt, wenn ich den gewinne, den Lifetime Award als Drum and Bass Artist, weil ich nie dran gedacht hätte, dass ich den gewinnen werde, dann werde ich mir mein erstes Tattoo stechen. Ja, das haben sich die Leute daran erinnert, ich habe den gewonnen und dann muss ich mir ein Tattoo stechen. Das ist das Bundesliga-Logo, was hier einmal komplett sozusagen auf meiner Wade jetzt dann gestochen sich mein Leben lang wiederfindet.
Ja, stark. Ja. Es gab dann ja auch die Drum Bass Champions League sogar, ne, mit internationalen DJs auch, ne?
Richtig, genau. Ja. Drum Bass Champions League gab's auch, die dann aber eher den Namen hatte. Ich habe sie dann einfach Headliner nach genannt, weil die nicht diese Wettbewerbs diesen Wettbewerbsgedanken hatte. Ich wollte das eigentlich gerne europaweit umsetzen, dass dann in jedem Land sowas praktisch wie die Bundesliga gibt, von jeweils anderen Leuten organisiert und die dann jeweils die Besten, die Gewinner dann gegeneinander spielen. Das ließ sich aber leider nie umsetzen.
Das ist sehr aufwendig auch. Ne?
Sehr aufwendig, ja.
Und die Idee musst du ja auch erstmal erklären, dieses Konzept umzusetzen. Dann
und du brauchst wen, der das auch umsetzt. Es fanden immer alle ganz spannend und ganz toll, aber es dann wirklich umzusetzen, dazu hat es leider nie gereicht. Und deswegen wurde dann die Champions League die Headliner-Nacht, die es bis heute auch gibt.
Mhm. Ja. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Du hast ja schon viele international bekannte DJs nach Braunschweig geholt oder auch deutschlandweit bekannte. Was waren da so die Highlights in all den Jahren jetzt? Also
die Drum and Bass Highlights waren beispielsweise NetSky, HeadX, Mackie G, Spider, AMC, Metric, UK Apache, K-Mon Crooked, SOTA. Das waren so sehr große Namen, die in den letzten 29 Jahren hier waren. Black Sun Empire, Jenergy. Wir hatten aber auch immer schon Augenmerk darauf gelegt, verschiedene Szenen zusammenzubringen, die für uns zusammen gehörten und haben dann beispielsweise den Trettmann, als der noch Ronny Trettmann hieß, hatten wir zigmal in Braunschweig und haben wir über Drum and Bass singen lassen. Wir hatten Clouseau hier, wir hatten Flo in Immo hier, also sehr viele Leute, die dann aus dem Hip-Hop- und Reggae-Dancehall-Bereich oder aus dem Soul-Bereich kommen, die einfach sehr gute Sängerinnen und Sänger waren oder Instrumentalisten, Schlagzeuger, Trompetenspieler, die Lust hatten auf eine Fusion von Musik, die, und das dann live umzusetzen. Die haben wir dann oder habe ich dann hierher geholt. Also früher zusammen mit Basti als Mutagen Sound System, danach alleine auf meinen Events immer. Genau, das waren so die wirklich extrem Bekannten.
Ja, das muss man schon sagen, kennen wahrscheinlich die meisten, also wenn man sich ein bisschen mit Drum Bass beschäftigt hat, NetSky zum Beispiel, kennt man ja auf jeden Fall so.
Ja, auf jeden Fall. Es sind auch alles Künstler, die man gar nicht in Clubs sieht aktuell, die spielen nur noch auf Festivals unter keinem Publikum von 20.000 Leuten, so NetSky beispielsweise, der spielt für die Telekom-Gigs, da stehen dann kleine Frauen irgendwie und werfen ihm Schlüpper zu und wollen ihn heiraten auf dem Schild und sowas. Es hat ganz andere Ausmaße angenommen. Genau, da, ja.
Wie kommt man an die Leute ran? Also woher hast du die Kontakte bekommen? Ich meine, das reicht ja wahrscheinlich nicht einfach eine E-Mail zu schreiben oder irgendwie bei Instagram in die DMs zu sliden, zu sagen, hier hast du Bock nach Braunschweig zu kommen. Dann denken die wahrscheinlich, ja, was ist Braunschweig? So.
Das zum Glück nicht. Brain Club ist bekannt. Also wenn man die Agencies anschreibt, wenn ich die Agencies anschreibe, wissen die A, wer ich bin und B, was der Brain Club ist und auch darstellt in Deutschland. Das ist ein Vorteil. Großteil, also von die ganzen großen Namen, die spielen eigentlich wirklich gar nicht mehr in Clubs, weil es aktuell auf den Festivals so hohe Gagen gibt. Das kann sich gar kein Club leisten. Das ist einfach unmöglich umzusetzen. Das heißt, du musst irgendeinen Freundschaftsdeal mit denen haben und da gehen die im Jahr 3, 4 ein, weil die auch gern dann diese Club-Gigs, weil die sehr viel intimer und persönlicher sind. Und dann sind das aber nur welche, wo sie wirklich spielen wollen. Und das sind dann sehr ausgewählte Läden. Und ich kenne die, über die Jahrzehnte habe ich die kennengelernt, in den Backstage mit denen Schnäpse getrunken, gefeiert, irgendwo im Hotelzimmer zusammen Blödsinn gemacht oder gemeinsam ein Lied produziert, über unterschiedlichste Wege kennengelernt. Genau, NetSky war so, dass ich ihn vor seinem ersten Album kennengelernt habe. Das war sein erster Deutschland-Gig, war in Schwetzingen im Süden in Deutschland. Ein Zweiraumclub war das damals, da hatte ich auch gespielt. Da habe ich ihn extrem abgefüllt, hatte sein Album gehört als Promo schon, wusste, der wird total durch die Decke gehen. Habe dann mit meinem Handy ihn aufgenommen und überredet, als er betrunken war, dass er bei mir im Brain spielt. Und habe das seinem Manager geschickt und meinte, hier, der spielt, sonst veröffentlicht das im Internet.
Ja, also ja, mafiöse Methoden.
Ja, naja, nun.
Manchmal muss man Nägel mit Köpfen machen.
Ja. Und es hat auch danach, also es haben sich alle gewundert, ich habe gleich Anrufe von sämtlichen Großveranstaltern, Festivalveranstaltern bekommen, das kannst du dir auch gar nicht leisten, das geht doch gar nicht, meine ich doch, das ist eine Gage, für die ich auch gar keine Ausländersteuer zahlen muss, das ist ein reines Freundschaftsding, nur so klappt sowas letzten Endes für die Größe des Ladens, den wir hier haben, anders ist das gar nicht umzusetzen, also das ist einfach, geht nur darüber, dass ich das so lange mache, die ganzen Beziehungen aufgebaut habe irgendwie und das Glück habe, dass die Leute gerne hierher kommen. Da gibt es dann auch sowas wie die Prototypes, die spielen dann hier gerne einmal im Jahr und spielen dann aber einen 4- oder 5-Stunden-Gig, was sie sonst nirgendwo machen würden. So eine besonderen Sachen, das versuche ich dann, was man sonst nicht so sieht irgendwie. Das ist, was für mich dann auch Kultur ausmacht irgendwie und ein bisschen nach vorne bringt weiter.
Ja, was Ausländersteuer hattest du gerade gesagt, was heißt das?
Es gibt eine Ausländersteuer, wenn du einen Künstler, der nicht aus Deutschland kommt, buchst, musst du ab einer gewissen Summe, die zusammenkommt, muss man Ausländersteuer zahlen. Und die geht natürlich bei diesen ganz bekannten Künstlern, da kommt die häufig zustande, fast immer eigentlich. Und genau deswegen ist das dann auch mal schwierig. Das klappt dann gar nicht mehr. Ja, und da das alles Freunde von mir sind, Bekannte sind, habe ich das Glück, dass ich die dann zu Freundschaftsgagen bekomme, teilweise nur den Flug buchen muss und das Hotel. Und dann liegt man zum Glück unter dieser Summe, dass man das dann zahlen muss.
Ja, das ist interessant. Wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das existiert.
So. Ja, ist auch, ist glaube ich, 30% liegt die. Also wenn du jetzt beispielsweise einen Künstler für 2000 Euro buchen würdest, plus einen Flug von 500 Euro, einem Hotel von 100 Euro, einem Essen, das kommt alles zusammen, kannst du nochmal 30% on top rechnen.
Auf alles?
Okay. Auf alles, ganz
genau. Ja, okay, krass, ja.
Das sind natürlich dann Summen, die sind jetzt für so einen kleinen Underground-Club einfach nicht darstellbar. Das ist absolut unmöglich.
Du legst ja selber auch auf großen Festivals auf. Fusion zum Beispiel war dabei, Nature One hattest du gesagt, SMS und so. Was waren da so die schönsten Festivalmomente, an die so im Laufe deiner Karriere so passiert also, sind?
Fusion ist für mich das wundervollste Festival, was es eigentlich weltweit gibt. Einfach weil dort so viel unterschiedliche Kunst, nicht nur Musik, sondern auch Street Art geboten wird. Die haben unglaublich viele Bühnen. Das ist sehr inspirierend, wenn ich da bin. Also das ist auch das einzige Festival, wo ich privat hingehen würde. Ich glaube, ich habe dort jetzt 18 Mal gespielt oder so.
Welche Bühne bist du denn immer? Ich war ja auch schon ein paar Mal bei der Fusion.
Ah, okay. Fast auf allen. Also ich habe die Seebühne häufig gespielt, auf der Turmbühne habe ich häufig gespielt.
Ach, Tatsache, ja, auf der großen.
Genau. Hab aber auch schon in diesem kleinen Schlauch hinter der Seebühne, Räuberhöhle, glaube ich, heißt das Ding, habe ich mal gespielt. Und da gibt's ein Drum und Bass Zelt, habe ich dort selber mal 5 oder 6 Jahre, habe ich den Bassline Circus, habe ich das Line-Up mitgemacht, das war eine Crew aus Bristol, die dann so viele Zirkusartisten hatten, die dann unter der Decke geturnt haben und so, und ich habe mich um das musikalische Line-Up dort gekümmert.
Wahnsinn, ja, cool.
Die Sun and Bass auf Sardinien ist ein sehr, sehr schönes Festival, das ist sehr familiär, sehr klein, es sind geschätzt 2500 Gäste nur. Das geht aber 7 Tage und Nächte am Stück, am Strand und im Club, ist aber eher etwas gehobener von den Locations, irgendwie so. Etwas älteres Publikum und dort läuft nicht so ein energiereicher, etwas aggressiverer Drum und Bass Sound, sondern ein sehr jazziger, deeperer, melodiöser Drum und Bass Sound. Das ist sehr interessant, das mag ich sehr, sehr gerne, dort bin ich sehr gerne, A, wegen der Umgebung, dem anderen Publikum und auch der anderen Musik. Extrem beeindruckend war für mich, als ich in Kolumbien gespielt habe. Dort ist das größte Drum and Bass Festival Südamerikas, das heißt Radical Styles. Da habe ich als Headliner gespielt neben Inai und Aphrodite. Da hatte ich eine kleine Tour in Kolumbien und das war dann der größte Gig davon, in Bogota, in der Hauptstadt. Das war ein Zelt mit, keine Ahnung, geschätzten 10.000 Menschen, nach hinten hin offen. Es war direkt neben dem Feld der Drug Intelligence Force, wo immer die Hubschrauber gerade aufgestiegen sind und die Flugzeuge, die zu den Kokainfeldern geflogen sind, um die zu vernichten.
Okay.
Und da ging dann morgens die Sonne auf, es war aber auch noch Halloween und es war praktisch das gesamte Publikum war verkleidet, die waren sehr energiegeladen, haben richtig wild getanzt und dann ging die Sonne auf, wo man immer nur Hubschrauber und Flugzeuge hochfahren. Das war eine sehr extrem skurrile und beeindruckende Szene. Und die Leute, die waren sehr, sehr gierig und in Südamerika haben sie auch richtig Appetit auf etwas extrovertiertere Auftritte, was hier in Deutschland, gerade in Berlin beispielsweise, anders ist. Und ich bin eher ein extrovertierter Künstler, wenn ich auf der Bühne stehe. Das kam mir dort sehr entgegen. Und das war ein ganz beeindruckender Gig, also den werde ich niemals vergessen. Das war von der Energie, von dem Feedback der Leute, von der Begeisterung, von der Umgebung, das Setting an sich, das war alles extrem beeindruckend, ja.
Mhm. Ja, du trittst ja normalerweise auch mit einem Leo Printmuster als Frisur auf, heute nicht, ist ja kein Videopodcast, kann man nicht sehen. Aber was erlebt man so Backstage als DJ, wenn du so viel auch international getourt bist und so, kannst du da ein paar Stories erzählen?
Boah, gibt es von bis. Häufig sind Backstage-Räume ein bisschen wie ein kleines Museum, weil sich viele Künstler dort gerne einen Stift in die Hand nehmen und was an die Wand schreiben oder die Betreiber der Location Poster aufhängen und dann ist das, wenn das Clubs sind, die es schon sehr lange gibt, deswegen meine ich wie ein kleines Museum, weil man dann über die Jahre sieht, wer dort alles war und was gemacht hat. Das finde ich immer sehr interessant. Manchmal ist es recht langweilig, da stehen ein Apfel und ein paar Snickers auf dem Tisch irgendwie und die Leute haben sich ein Handtuch über den Kopf gehangen und sind fertig von ihrem Auftritt oder warten auf ihren nächsten. Manchmal artet es auch extrem aus und dann gibt's Geschichten, die darf ich in der Öffentlichkeit auf gar keinen Fall preisgeben. Ja, ja. Also ich kann ein paar lustige Geschichten erzählen, aber eigentlich nicht aus Backstage-Räumen irgendwie. Hab schon viele verrückte Sachen erlebt. Das ist dann aber auf die Gesamtreise dann immer, da gibt es auch viele Sachen, die...
Ja, erzähl mal.
Sind. Ich habe mal eine Ukraine-Tour gehabt, die war sehr aufregend. Durch die aktuellen Ereignisse natürlich auch so ein bisschen bedrückend, daran zu denken, weil ich viel kennengelernt habe, die heute leider nicht mehr leben.
Oh, krass.
Aber das war, ich hatte gespielt, ich glaube, erst in Deutschland, dann in Tschechien und dann bin ich in eine Tupolev gestiegen. Das war schon sehr aufregend, eine Tupolev, die zu fliegen war, also damit zu fliegen war, wie in einem Trabi zu fahren. Im Trabi führst du die Straße, dann führst du jeden Stein. In der Tupolev führst du auch, wie in einem Hubschrauber sitzend, jeden Luftzug. Das hat meinen Magen schon sehr in Anspruch genommen, sag ich mal. Und dann sind wir gelandet in Kiew und ich dachte, ich habe meinen ersten Gig in der Hauptstadt auch. Wurde dann abgeholt und da stand dann eine Person, die war nur noch am Schielen, hat gesehen, dass die seit Tagen gefeiert hatte und der meinte, wir müssen jetzt 8-9 Stunden erstmal Auto fahren. Und ich hatte wirklich lange Reise hinter mir, mein Bauch war beansprucht, das war schon alles extrem anstrengend. Hab mich dann schlafen gelegt, bin dann aufgewacht, weil er einen Unfall gemacht hatte. Und zwar waren wir dann in den Karpaten, also im Gebirge in der Ukraine. Und es hatte geschneit und bei ihm hat es aber auch geschneit, damit er wach bleibt. Sein ganzes Gesicht war weiß. Er ist irgendwo gegen den Baum gefahren und meinte nur, wir müssen schnell den Reifen wechseln, hier sind Bären.
Ui.
Das war mein Aufwachen dort.
Chillig, ja.
Das war schon recht aufregend. Dann hatte ich einen eigenen Dolmetscher und im ersten Club, der gehörte irgendeinem, ich weiß nicht, ob das ein Oligarch, ein Mafiosi, da sind wahrscheinlich auch keine großen Unterschiede dann dazwischen, hatte. Und in der Ukraine verdient man normalerweise sein Geld als DJ nicht mit einer Gage, sondern dadurch, dass die Leute sich Lieder wünschen. Und du bezahlst, also spielst das Lied und kriegst dir dafür die Bezahlung. Umso bekannter du bist, umso mehr Zeit lässt du dir, um dieses Lied zu spielen. Und ab einem gewissen Punkt empfinden sie es aber als Beleidigung, wenn du das Lied nicht spielst. Da ich aber Drum & Bass gespielt habe und Drum & Bass dort nahezu unbekannt war, waren natürlich sämtliche, die neben mir standen und mir Geld zahlen wollten für irgendwelche Lieder, ziemlich beleidigt, weshalb ich links und rechts hinter mir jemanden mit so einem Maschinengewehr stehen hatte, der die Leute abgehalten hatte. Das war auch neu für mich zum Auflegen. Und vor denen standen dann so Poolstangen, an der so Frauen in so einem Neon-Borat-Kostüm getanzt haben. Das war alles ziemlich neu für mich und aufregend. Und ich glaube auch mein damaliger Mensch, der mich als Agent, als Manager sozusagen dahin gebucht hat, hat sehr viel mehr Geld verdient als ich, weil der Besitzer des Ladens kam dann auch und meinte, ah, ich habe jetzt aus Moskau einen Fotograf einfliegen lassen, du bist ja so berühmt. Ich denke auch, der Fotograf hat mehr Geld verdient als ich. Der hat dann Fotos von mir machen lassen, die dann im Nachhinein habe ich Fotos bekommen, Bilder bekommen, den ganzen Club hangen. Stark. Das war sehr bizarr. Ich hatte einen eigenen Backstage-Raum, wo wir Backstage-Räumen waren, wo es dann die beste Borscht der Ukraine angeblich gab. Alles in Rot, weil mir weil gesagt wurde, dass ich den Backstage-Raum bitte in Rot haben möchte. Habe ich auch hat mich auch verwundert, war alles neu für mich. Das war schon alles sehr witzig und neues Terrain für mich. War eine meiner ersten großen Touren war das außerhalb von Deutschland. Und das war dann gleich wirklich sehr aufregend. Und ich dachte, wenn das immer so abläuft, kann das ja noch spannend werden. War nicht so. Alles andere war meistens dann sehr viel bodenständiger. Ich glaube, ich wurde einfach für sehr viel teurer verkauft, als ich dann wirklich vom Marktwert damals Marktwert war.
Ja. Was wollten die Leute dann so hören? Was haben die sich für Musik gewünscht? Haben die gesagt, kommen die zu einer Drum-Bass-Party und wollten dann nicht Spice Girls oder so? Oder?
Die wollten ukrainische Popmusik hören, russische Popmusik. Die wollten mal einen Walzer hören. Der eine wollte Bo Marley hören, er wusste nicht, dass das Bob Marley war. ja, sowas.
Das ist so ein bisschen wie, also das finde ich interessant, die Partykultur so ein bisschen dann wie, wenn man zu Hause rumhängt und dann das AUX-Kabel rumgeht so von, und jeder will mal seine Musik irgendwie kurz anmachen. So, ne?
Richtig,
so ein bisschen, ja.
Ja, absolut. Das ist
nicht so richtig Genre.
Also mit einer Jukebox wären die meisten, zumindest am Anfang der Party, sehr viel zufriedener gewesen. Aber irgendwann hatte sich das Blatt gedreht. Auch eine fatale Sache, wenn man die Kultur nicht wirklich kennt. Ich trinke ab und zu gern mal ein Schnäpschen und wurde dann gefragt, trinkst du einen Wodka mit mir? Meinte ich, na, sehr, selbstverständlich, sehr gerne. Und als ich dann aufstehen wollte, wurde ich recht harsch zurückgerissen und meinte, nein, wenn du hier sagst, du trinkst einen Wodka mit mir, dann trinkt man die Flasche leer. Das war aber vor meinem Auftritt, was dann auch etwas fatal ausgewirkt hatte. Aber die Stimmung war entsprechend gelöst dann ab einer gewissen Zeit. Und das dann ähnlich wie für mich, als ich vorhin meinte, das erste Mal für mich Drum & Bass war unglaublich inspirierend, weil es eine Musik war, die rhythmisch und für mich völlig neu war, neue Instrumente. Das war für die auch genauso und zwar für das gesamte Publikum. Das hat man auch gemerkt. Die hatten noch nie dazu getanzt. Man sieht das ein bisschen an den Tanzschritten, ob da irgendeine Routine ist. Heute gibt es mittlerweile sogar Tanzvideos für Drum & Bass und so, die Leute üben. Das war damals nicht üblich, aber man hat gesehen, die haben alle noch nie Drum & Bass gehört, dazu getanzt. Und als dann der Damm gebrochen war, war das eine extrem tolle, aufregende Party und die wollten auch alle gar nicht aufhören. Ich bin aufgewacht übrigens in meinem Hotelzimmer. Ich wusste nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, mach die Augen auf, dachte mir, was ist denn hier los? Und da saßen bestimmt 40, 50 Leute mit einem Ghetto-Blaster im Hotelzimmer und haben wild gefeiert. Also da passieren manchmal lustige Sachen, die sich daraus ergeben, ja.
Wie bereitest du dich so auf so einen Gig vor? Also oder generell, wie macht man das so als DJ? Man, hast du quasi schon deine ganzen Tracks immer schon arrangiert und weißt, wann spiele ich was? Oder gehst du so ein bisschen auf die Leute ein? Hast du irgendein Ritual, was du vorher machst? Oder irgendwie schläfst du vorher erstmal richtig lange, damit du halt auch lange durchhältst?
Das hat sich, also das Selektieren der Lieder, die gespielt werden, hat sich sehr dadurch durch das Medium geändert. Früher, als es nur mit Schallplatten möglich war aufzulegen, hatte man natürlich nur eine sehr bedingte Anzahl an Musikstücken, die man mitnehmen konnte. Selbst mit so ein, zwei Plattenkoffern, da waren vielleicht 100, 200 Platten. Das waren nur Maxis eigentlich. Das heißt, man hatte so, naja, vielleicht 100 Lieder, die man spielt. Und 200 Lieder. Da ist man schon sehr am Vorselektieren. Das heißt, man überlegt sich, wo fahre ich hin, was hören die da für einen Sound, versucht sich schlau zu machen, was dort beliebt ist, hat seine eigenen Lieblingslieder, guckt dann, was für eine Stimmung ist. Ich bin ja auch Produzent und spiele meine eigenen Lieder. Die habe ich dann natürlich mit und möchte ich dann unterbringen. Und dann versuche ich da immer so eine Mischung aus dem, was ich denke, was dort gut ankommt, aus der Stimmung, die sich ergibt, aus dem, was der Mensch vor und nach mir spielt und dem, was ich natürlich darstellen, darbieten möchte und am liebsten spiele. Aus dieser Mischung entsteht das. Heutzutage legt man mit einem Stick auf. Das ist ein kleiner USB-Stick. Da kann man Tausende an Tracks mit haben. Umso jünger die DJs sind, umso eher bereiten die ein Set vor. Und das ist heute leider gang und gäbe. Das ist ein Großteil der DJs, die spielen eine Stunde, die können auch kaum länger spielen, die haben dieses Set vorbereitet und halten sich strikt daran. das ist genau das Gegenteil von dem, was für mich ein DJ ausmacht. Ein DJ macht aus, dass er das Publikum liest, dass er die Stimmung aufnimmt, die Stimmung selbst in eine gewisse Richtung dann bringt, auch gerne lange Sets spielt. Das macht für mich einen guten DJ aus. Das bringe ich auch den Jüngeren hier gerne bei. Irgendwie immer, sag denen das immer, versucht immer flexibel zu spielen, versucht freie Sets zu spielen, passt euch ein bisschen, natürlich muss euer Geschmack im Vordergrund stehen, aber passt euren Geschmack dann in Kombination mit der Stimmung des Publikums irgendwie, bringt das zusammen. Und das ist natürlich ein Club anders als ein Festival, ne? Spielst du auf einem Festival, hast du eine sehr anonyme Masse vor dir. Du siehst kaum Leute, du hast enorm viele Strahler, die dir ins Gesicht strahlen, stehst auf einer riesengroßen Bühne. Da spiele ich dann eher sehr aktuelle Sachen, also Sachen, die noch nicht rausgekommen sind, von mir, von anderen Künstlern, ein sehr aktuelles Set. Wenn ich im Club spiele, gehe ich schon sehr viel tiefer. Da sehe ich die Leute, da ist das sehr viel persönlicher und da kann man sehr viel experimenteller spielen. Deswegen liebe ich auch Club-Gigs sehr viel mehr als Festival-Gigs beispielsweise.
Mhm. Was war so ein Braunschweig, der Gig, der dir am stärksten in Erinnerung geblieben ist?
Jeder Gig im Brain Club.
Jeder?
Jeder. Brain Club hat die einzigartigste Stimmung. Viele wollen es mir nicht glauben, bevor sie den Vergleich haben und in anderen Städten unterwegs waren. Aber die Stimmung im Brain Club, ich weiß nicht, woran es liegt, ob dort eine Wasserader drunter ist. Also ich bin, wie ich meinte, extrovertiert. Ich schreie die Leute gerne an. Ich erwarte auch eine heftige Partyhaltung. Dass die Leute sollen wirklich durchdrehen. Das mag ich gerne. Ich mach's gerne und erwarte es von den Leuten. Entsprechend entwickelt sich dann auch immer die Generation ein bisschen in die Richtung hier. Aber das ist, weshalb auch alle gerne hierher kommen, weil die Leute ja extrem durchdrehen. Die hören die Musik an, die hören zu der Musik, aber die schreien rum, die nehmen die Arme hoch, das Wasser tropft von der Decke. Also da eskaliert es enorm. Und das ist für Braunschweig sehr einzigartig im Vergleich zu anderen Städten. Das gibt's kaum so in dieser Intensität, wie hier Drum und Bass gelebt und gefeiert wird. Und das ist bei nahezu jedem Gig im Brain so. Und deswegen ist für mich wirklich jeder Gig im Brain ein ganz besonderer. Also unabhängig von den Artists, die dort spielen, einfach von der Stimmung, vom tollen Publikum, was wir hier haben.
Mhm. Ich finde das interessant, dass du sagst, dass du da so extrovertiert bist, weil, also gut, wir kennen uns jetzt nicht lange, aber du wirkst jetzt, wenn du redest, auch gar nicht so extrovertiert. Ist das für dich dann so ein Ventil?
Ja.
Einfach, und du bist sonst eher so der Entspannte dann außerhalb vom Club, oder?
Ich bin ab dem Punkt, wo ich Play drücke und auf der Bühne stehe, ganz anders, als ich mich außerhalb davon irgendwie fühle, verhalte. Ja. Ich sage immer, es ist so, viele fragen mich, verändert man sich beim Auflegen? Wie ist das danach? Und ich sag mal, die ersten ein, zwei Male, in denen man auflegt, genauso ist es auch noch 30 Jahre später. Also es gibt viele, die sind aufgeregt. Der, mit dem ich angefangen habe, Basti, der hatte beispielsweise, der war mal recht aufgeregt und hat dann häufig Krämpfe auch in den Füßen bekommen, hat dann barfuß aufgelegt und so. Und hat sich nie verändert. Und das ist bei allen so, die ich kennengelernt und gefragt habe, die sagen, es ist die ersten 3, 4, 5 Male, in denen ich aufgelegt habe, das ist bis heute exakt das gleiche Gefühl. Und bei mir war es einfach so, ich bin ziemlich durchgedreht irgendwie. Ich stand davor, war recht ruhig, hatte gute Laune, hab mich normal unterhalten und hab auf Play gedrückt und das hab den Derwisch rausgeholt. So, hab mich selbst danach gewundert. Das ist irgendwie meine Natur, die dann ein bisschen Jekyll und Hyde-mäßig vielleicht.
Ja, nächstes Jahr dann 30 Jahre schon als DJ. Du hast ja schon mir gegenüber angedeutet, dass du so ein paar besondere Sachen geplant hast. Was kannst du darüber erzählen? Wie willst du das nächstes Jahr dann zelebrieren?
Nur 30 Jahre ist natürlich eine Zahl, die ist besonders. Gibt, glaube ich, kaum welche, die 30 Jahre dann überhaupt ihren Beruf dann auch noch in einem Laden mit ausleben. Also 29, für mich dann nächstes Jahr 29 Jahre im Brain Club, aber 30 Jahre als DJ und Produzent. Das wird entsprechend zelebriert von Anfang bis Ende, also von Januar bis Dezember durchgehend. Da wird es nicht eine Veranstaltung geben, sondern mindestens 24 im Brain Club. Natürlich eine riesengroße Tour, national, international. Da wird es dann einen Riesenberg Flyer und Plakate geben. Dennis Gabbana, mit dem ich mein Label Monkey Juice, also es ist ein Musik- und Street-Art-Label, wo wir Sticker-Macs machen, aber Musik veröffentlichen und sowas. Der Modezar ist der beste Designer, den es gibt. Grüße an Dennis, meinen besten Freund. Der hat mir ein Stage-Outfit designt, was ich dann bei jedem Auftritt anziehen werde. Für die Gigs in Braunschweig im Brain Club wird es ein kleines Sammelheft geben. Und wenn man bei jedem Gig war, im Nachhinein bekommt man ein ganz besonderes Geschenk. Das verrate ich noch nicht, aber es wird wirklich sehr besonders. Es wird Sticker geben, exklusive Sticker, die immer nur für den Event gemacht werden und die dann halt, die man sammeln kann, die es auch nirgendwo anders dann zu ergattern gibt. Ja, es gibt ganz besondere Bookings, in diesem Fall nicht besondere internationale, sondern ich will mich darauf fokussieren, das Programm ist ja auch schon fast fertig, Leute zu holen, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, mit denen ich Lieder zusammen produziert habe, viel aufgelegt habe und viel Zeit in meiner Karriere verbracht habe und die ich lieb gewonnen habe, die auch gute Freunde sind, aber auch mittlerweile einen hohen Stellenwert im Drum und Bass haben und sehr bekannt sind. Die sollen hierher kommen und dann mit mir Auftritte absolvieren, die sie sonst nie machen. Sowas wie die ganze Nacht, dass wir dann 9 Stunden gemeinsam auflegen, back to back, also mal gemeinsam sozusagen die komplette Nacht machen. Das sieht man so in keinem anderen Club, auf keinem Festival, und da ist schon ein ganz besonderes Programm zusammengeschneidert. Ich hoffe, die Sparkasse wird da auch noch uns sponsern. Die sind da sehr interessiert. Das ist ja eine Subkultur auch, wo die sehr identitätsstiftend ist und auch den kulturellen Horizont der Leute erweitert. Und Marion, Frau Thompson, ist da sehr interessiert. Die überlegen dann noch, da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn die sich dann positiv dazu entscheiden. Dann könnte man noch ein bisschen mehr darüber hinausgehen und auch den Nachwuchs noch weiter fördern. Ja, und noch mehr mal sozusagen von den Ideen, die ein bisschen auf die Spitze treiben sozusagen.
Okay, wir kommen beim Abschluss des Podcasts immer noch zu einer festen Kategorie, das Best-of. Mhm. Ich sage einfach was und du musst sagen, was das Beste davon ist. Mhm. Erstmal eine einfache Frage, die sich wahrscheinlich aus dem Gesprächsverlauf schon viele denken können. Bester Club in Braunschweig?
Brain Club.
Okay,
nicht aber Grüße ans Laut, ihr macht auch super Arbeit.
Mhm. Okay, gibt's eigentlich diese Konkurrenz zwischen Techno und Drum Bass, gibt's nicht, oder?
Nicht wirklich, es ist schon sehr unterschiedlich dadurch, dass Drum Bass organisch langsam und sehr gesund gewachsen ist, aber mittlerweile auch einen ähnlichen Stellenwert hat auf Festivals. Es ist so, dass häufig Oliver Kolecki, alter Braunschweiger, alter Freund, der spielt dann beispielsweise auf einer Bühne, also auf der gleichen Bühne vor mir und ich nach ihm. Und das ist natürlich krass, weil dann er spielt mit 130 BPM und ich spiele mit 170 BPM. Da ist meine Musik automatisch durch die Geschwindigkeit und durch das Sounddesign sehr viel energetischer. Und man hat das gleiche Publikum. Dadurch ist schon so ein gewisser Vergleich, aus dem ja eine Konkurrenz dann auch entwächst, entstanden. Aber an sich ist das alles elektronische Musik und es gibt auch viele, die versuchen beides zu machen mit unterschiedlichen Namen, verschiedene Standbeine zu haben. Und es ist eher so, dass in den Bereichen, dann gibt's ja Techno und Techno House und Hard Groove und so weiter, dass da dann die Konkurrenz ist, und beim Drum und Bass gibt's das genauso. Da gibt's unterschiedliche Unterarten des Drum und Bass Spielarten. Da ist dann eher manchmal Konkurrenz entwachsen, aber das ist eher zwischen denen, die ganz bekannt sind und nicht bekannt sind, und eigentlich ist eher eine große Unity vorhanden. Also die ist viel größer als der Konkurrenzgedanke, der ist bei wenigen zum Glück nur da.
Okay. Bestes Café in Braunschweig?
Riptide.
Okay. Bestes Restaurant?
Gandhi.
Ja, das ist der Inder in, wie heißt die Straße da? Nee, Wilhelmstraße, parallel zu Wilhelmstraße.
Genau, ne? Vom Theater kommt rechts rein, ne? Ja,
okay.
Ich weiß nicht genau, wie die heißt gerade, ja.
Okay. Bestes Festival insgesamt?
Fusion.
Okay.
Fällt mir schwer. Sun and Bass Radical ist da jetzt Fusion.
Und bester Drop in einem Drum-Bass-Song?
Oh, bester Drop, du meinst damit bestes Lied mehr oder weniger, ne?
Ja.
Oder jetzt Drop, also ein Double Drop, 2 Lieder gemeinsam.
Ja, beides gerne. Dann packen wir beide einfach auf die Playlist.
Okay, bester Double Drop, den ich gerne spiele, ist Came on Crooked Cientelo gemixt mit Millennia von The Prototypes. Ist der, den ich in den letzten Jahren mit am häufigsten gespielt habe. Watching You ist mit meinem Lieblingslied von mir selber, mit Spider und Bassface Sascha. Ja, sonst Klassiker, Pulp Fiction von Alex Rees, unglaublicher Klassiker, sehr altes Lied. Ja.
Okay, ja, packen wir alles auf die Playlist. Die Playlist findet ihr bei Spotify, Yes Playlist. Ja, danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr spannend und dann, ich würde sagen, auf weitere 30 Jahre dann, ne?
Hoffentlich, hoffentlich, mal gucken. Mehr Lachfalten passen nicht ins Gesicht rein.
Dann bis dann, ciao.
Dankeschön, Dankeschön.